Im Kapitel 29 möchte ich das Easing-Modell besprechen. Das Easing-Modell ist ein Standardmodell, um Kooperativität bei Phasenübergängen zu studieren. Die zentrale Formel für das Easing-Modell ist der Ausdruck für die Energie, das ist die Formel 133. Und die wichtigen Freiheitsgrade sind diese SIs hier. Wenn SI gleich 1 ist, dann kann das bedeuten, der Spin zeigt nach oben. Und wenn das SI minus 1 ist, dann zeigt er beispielsweise nach unten. Der erste Term, wo wir haben H mal SI, gibt natürlich dann an die Wechselwirkung von dem Spin mit einem externen angelegten magnetischen Feld. Aber der wichtigste Term ist eigentlich der zweite Term, wo wir dann diese Wechselwirkungsenergie J haben, J mal SI mal SJ. Und dieses J ist also, gibt einem an die Stärke der Wechselwirkung zwischen zwei Spins auf benachbarten Gitterpunkten. Also typischerweise eben diese SIs sind definiert auf einem Gitter. Und die Summe in diesem zweiten Term geht also da geht über all die Js, die eben nächste Nachbarn sind in diesem Gitter von dieser Side I. Dieses Easing-Modell kann man jetzt in einer, zwei, drei oder gar auch noch höheren Dimensionen definieren. Im eindimensionalen Fall ist es uninteressant, weil da gibt es keine Phasenübergang. Im zweidimensionalen Fall kann man noch eine analytische Lösung finden. Die wurde gefunden von dem Herrn Onsager. Das ist aber eine extrem komplizierte Rechnung und die werde ich deshalb in dem Kurs nicht präsentieren. Wenn man dann zu Dimensionen geht, höher als 2, sind keine analytischen Lösungen bekannt. Das heißt, man muss das Problem numerisch lösen. Wir werden dann auch in dem Kurs als Hausaufgabe, also das Easing-Modell auf dem zweidimensionalen Gitter lösen. Und da ist es natürlich dann schön, weil man eben die numerische Lösung mit der exakten analytischen Lösung vergleichen kann. Ja, im allerersten Schritt, natürlich typischerweise, wenn wir so ein Problem theoretisch angehen, berechnen wir die Zustandssumme. Das ist dann die Gleichung 134. Und im Moment, was da eigentlich nur das Wichtige ist, wieder was wir auch schon oft gesehen haben, physikalische Größen kann man erhalten, dadurch, dass man irgendwelche Ableitungen bildet. Und wenn man eben im Prinzip nach dem Beta ableitet, im Boltzmann-Faktor, dann bringt es einen Term Summe über SK vor den Exponenten und die Summe für diese SK, nicht wahr, das ist einfach die sogenannte Magnetisierung, die dann mit Groß M bezeichnet wird. Also wenn alle Spins in eine Richtung zeigen, nicht wahr, dann ist die Magnetisierung natürlich maximal. Dagegen, wenn die Hälfte der Spins nach oben zeigt und die andere Hälfte nach unten, dann ist diese Magnetisierung Null. Ja, jetzt ist das Problem wieder, wenn man die Energie berechnen will, müssen wir eigentlich im Prinzip drei Größen kennen. Wir müssen wissen, wie viele Wechselwirkungen es gibt zwischen Spins, die beide nach oben zeigen. Diese Anzahl, das habe ich hier im Skript bezeichnet mit M++. Wir müssten wissen, wie viele benachbarte Spins zeigen nach unten. Da gibt es dann, wenn es die Anzahl der Wechselwirkungen, die daraus resultiert, wäre dann das M minus minus. Und dann haben wir noch M plus minus Wechselwirkung eben zwischen Spin up und Spin down. Ja, und natürlich, wenn die Spins in die gleiche Richtung zeigen, das heißt das M plus plus und das M minus minus, das führt zum Absenken der Energie. Das heißt, da haben wir minus J. Dagegen, wenn die Spins eben entgegengesetzte Richtung zeigen, dann kostet es eine Energie plus J. Und ja, deshalb ist das also dann der Ausdruck für die Energie. Das ist jetzt ganz ähnlich wie der Ausdruck, den wir schon hatten, als wir diese Free Energy of Mixing besprochen hatten. Da hatten wir ja auch Größen, die wir genannt hatten, MAA, MBB und MAB. Und es waren eben auch diese Ms haben gezählt, die Anzahl der Wechselwirkungen zwischen jetzt Atomen vom Typ A und Typ B. Okay, hier habe ich jetzt keine verschiedenen Atome, aber eben sozusagen A würde entsprechend vielleicht einem Spin up und B eben einem Spin down. Und man sieht dann, dass also die Formeln völlig analog sind. Ja, ebenfalls wie dann bei dieser Free Energy of Mixing können wir jetzt zwei von diesen m's eliminieren und zurückführen auf das letzte, das m plus minus. Ja, da muss man genau dieselben Überlegungen machen. Man sieht ja ganz klar, dass es einen Zusammenhang geben muss zwischen diesen m's und den einfach der Anzahl der Spins, die nach oben oder nach unten zeigen. Also zum Beispiel im Extremfall, wo alle Spins nach unten zeigen, hat man natürlich keine m. Ist m plus plus ist 0, nicht wahr? Weil das ist die Wechselwirkung per Definition von Spins, die eben nach oben zeigen. Ja, da kann man wieder genau dieselben Argumente verwenden und bekommt dann also die beiden Gleichungen oben auf der Seite 201, die also auch völlig analog sind zu dem, was wir vorher schon hergeleitet haben, für diese MAAs und MBBs. Und dann wiederum das Einzige, was eben unbekannt ist, ist das m plus minus. Ja, da machen wir jetzt eben auch wieder unsere Minfeld-Approximation, wo wir eben annehmen, dass, ja, wenn wir sagen, dass der Zentralgitterplatz, der Zentralsite, der ist jetzt umgeben von Z anderen und dann die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein benachbarter Spin nach unten zeigt, ist dann natürlich einfach n minus geteilt durch n. Ja, das ist die Wahrscheinlichkeit, wenn ich eben wiederum annehme, dass es keinerlei Korrelation gibt. Also dass eben die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ich auf einem benachbarten Spinplatz entweder einen Spin up oder einen Spin down habe, unabhängig davon ist, ob jetzt auf dem Zentralplatz eben der Spin nach oben oder nach unten zeigt. Ja, wenn man also jetzt wieder diese Mean-Field-Approximation macht, dann hat man natürlich einen Energieausdruck. Und das ist dann die Gleichung 137, nicht wahr? Die jetzt nur noch abhängt eben wiederum von dieser Magnetisierung. Also nochmal, diese Magnetisierung ist dann eben die Differenz zwischen den Spin-Ups und den Spin-Downs. Das ist also dieses N plus minus N minus. Das große N natürlich ist dann eben die Summe von den beiden. Das ist das N plus plus das N minus. Ja, jetzt, um wieder zu einer Zustandssumme zu kommen, machen wir folgende Approximation. Wir sagen ja, statt wirklich explizit nächste Nachbarn zu betrachten, tun wir den Effekt von den nächsten Nachbarn in ein Magnetfeld rein, das dann die Stärke Delta H gleich 4J groß M über klein N hat. Ich bin jetzt also ganz oben auf der Seite 202. Und ja, woher kommt es? Nicht wahr? Natürlich, wir haben also jetzt ein zweidimensionales Gitter, das heißt, wir haben vier nächste Nachbarn, daher kommt der Faktor 4. Dann J ist eben diese Wechselwirkungsstärke zwischen den benachbarten Spins. Und dann eben, wenn ich eine Magnetisierung von M habe, dann ist der Erwartungswert eben für die Magnetisierung auf diesem benachbarten Site, auf diesem benachbarten Gitterplatz, ist eben genau m über n. Ja, dann kann ich jetzt also meine Zustandssumme in der Mean-Field-Näherung hinschreiben. Ich habe jetzt, wie gesagt, diese SJ-Terme fallen jetzt völlig weg. Alles wird reingepackt in dieses effektive Magnetfeld Delta H. Und ja, dann habe ich natürlich ganz einfach eine Summe I Delta H mal SI und im Exponenten. Und ja, das kann ich dann alles analytisch lösen und ich bekomme dann diese Gleichung 138. Ja, dann wissen wir natürlich, wenn wir die Zustandssumme haben, nicht wahr, haben wir gerade gesehen, dann durch eine Ableitung, im Prinzip einfach eine Ableitung nach Beta, bekommen wir die Magnetisierung und das Endergebnis ist dann hier in dieser Gleichung 139. Ja, was sagt jetzt diese Gleichung 139 uns? Ja, wir können jetzt noch in dieser Gleichung 139 durch n teilen und bekommen dann diese Gleichung 140, wo da also steht, m geteilt durch n ist der Tangens Hyperbolicus. Ursprünglich wird hier jetzt noch stehen von Beta 4j mal des Delta h. Ja, aber das Problem jetzt ist ja, wie wir gesehen haben, das Delta H wiederum hängt ja selber von der Magnetisierung ab. Das war diese ganz kurze Formel ganz oben auf der Seite 202, nicht wahr? Delta H ist gleich 4JM über N. Und deshalb muss ich jetzt auch in dieser Gleichung 139 das Delta H eben ersetzen durch 4j m über n. Und dann bekomme ich eben diese Gleichung 140. Ja, ich kann jetzt diese Größe m über n, kann ich beispielsweise x nennen. Und dann sehen wir, dass diese Gleichung, die hat eine grafische Interpretation, nämlich also die Diagonale x muss einen Schnittpunkt haben, eben mit dieser Funktion Tangens Hyperbolicus mal von 4 Beta j mal x. Ja, das ist gezeigt dann auf der Seite 203 in der Figur auf der linken Seite. Die grüne Linie, also das ist einfach die Funktion x. Und dann zum Beispiel die rote Linie ist dieser Tangens Hyperbolicus, wenn jetzt eben diese Größe Beta mal 4j, wenn die kleiner 1 ist. Ja, wenn die kleiner 1 ist, dann nicht wahr, ist die Steigung von dieser roten Kurve von Anfang an geringer als die Steigung von y gleich x. Nicht wahr? Also die Steigung ist kleiner als 1. Und es gibt damit keinen Schnittpunkt außer eben dem uninteressanten, trivialen Schnittpunkt am Nullpunkt. Dagegen, wenn dann das Beta 4j größer wird als 1, dann steigt zunächst mal der Tangens Hyperbolicus stärker an als die Diagonale, aber flacht dann ab, sättigt und dann damit gibt es dann hier einen Kreuzungspunkt. Ja, und dieser Kreuzungspunkt, der wird eben immer weiter nach oben geschoben, wenn das 4 Beta J größer wird. Was bedeutet, nicht wahr, also wenn die Temperatur kleiner wird. Ja, jetzt wenn man also sozusagen diese Schnittpunkte, wenn man die also berechnet numerisch und dann plottet, bekommt man dann also die Figur auf der rechten Seite von der Seite 203. Und da sehen wir jetzt also, nicht wahr, wenn wir bei hohen Temperaturen sind, dann ist zunächst mal die Magnetisierung ist null. Exakt 0. Und bis zu diesem Punkt 1, was bedeutet das? 1 bedeutet, dass KBT gleich 4 mal J ist. Und dann an diesem Punkt, das ist eben der kritische Punkt, dann haben wir den Phasenübergang und dann plötzlich steigt jetzt die Magnetisierung an. Natürlich dann bei sehr tiefen Temperaturen, wenn also Entropie keine Rolle mehr spielt, wenn bloß die Energie, nicht weil die treibende Kraft ist, dann sind natürlich alle Spins zeigen in dieselbe Richtung und damit ist die Magnetisierung dann 1. Ja, also dieses Mean-Field-Modell gibt uns also einen Phasenübergang. Das ist schon mal schön. Es wird sich herausstellen allerdings, dass der kritische Punkt eigentlich ziemlich falsch vorhergesagt wird in dieser Mean-Field-Approximation. Ja, es gibt auf dem Internet jetzt endliche so Animationen, die also numerische Simulationen zeigen und die also dann es einem erlauben, wirklich zu verstehen, wie das exakte Modell sich verhält. Und ich habe da also eine solche Simulation Ihnen empfohlen. Ich war das auf der Seite oben, auf der Seite 204. Und ich möchte Sie also bitten, da sozusagen da ein bisschen mit dieser Animation rumzuspielen. Normalerweise mache ich das in der Vorlesung, aber leider geht das jetzt halt nicht im Moment. Ja, was werden Sie da sehen? Wenn Sie also mit dieser Animation rumspielen, können Sie mal zunächst zum Beispiel bei sehr hohen Temperaturen beginnen. Bei sehr hohen Temperaturen, nicht wahr, ist es klar, da wird die Entropie die dominierende Kraft sein. Das heißt, man möchte die größtmögliche Unordnung haben. Und das bedeutet natürlich, dass die Hälfte der Spins irgendwie nach oben zeigt und die andere Hälfte der Spins nach unten zeigt, nicht wahr? Also dass die Magnetisierung natürlich null ist. Ja, jetzt in der Mean-Field-Approximation, wenn immer die Magnetisierung null ist, dann bedeutet es, wenn ich jetzt wieder ein Zentralatom betrachte, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das Atom auf einem, der Spin auf einem benachbarten Gitterplatz, dass der nach oben oder nach unten zeigt, wird ein halb sein. Das heißt also, das sieht man dann übrigens auch in diesen Simulationen, wenn Sie zu sehr so hohen Temperaturen gehen, nicht wahr? Dann sehen Sie ungefähr genauso viel blaue Kästchen wie gelbe Kästchen. Und ja, wenn Sie irgendein beliebiges blaues Kästchen nehmen, dann werden Sie halt sehen, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das benachbarte Kästchen blau oder gelb ist, ist eben ein halb. Ja, also bei sehr hohen Temperaturen stimmt es. Also da sozusagen was die Annahme, die man im Mean-Field-Modell macht, die wird verifiziert durch die numerische Simulation. Aber wenn sie dann in der Temperatur nach unten gehen, wenn sie sich jetzt also dem kritischen Punkt nähern, dann plötzlich ist das Verhalten verschieden, nicht wahr? In der Mean-Field-Approximation ändert sich gar nichts, aber in der Simulation werden Sie sehen, dass sich dann Inseln bilden. Das heißt, wenn wir ein blaues Kästchen haben, wird das typischerweise von anderen blauen Kästchen umgeben sein. Genauso gibt es natürlich dann Inseln von gelben Kästchen, wo ein gelbes Kästchen von den anderen gelben Kästchen umgeben ist, sodass trotzdem wieder die Gesamtmagnetisierung null ist. Nicht wahr? Aber trotzdem ist einfach das Verhalten ist ein völlig anders, macht diese Inselbildung. Das ist ein Phänomen, nicht wahr, das aus dieser Kooperativität resultiert. Eben sozusagen ein Spin macht im Prinzip immer gern oder verhält sich ähnlich wie irgendwelche benachbarten Spins, nicht wahr? Das ist diese Kooperativität. Und die fehlt eben in diesem Mean-Field-Modell. Ja, dann, wenn man den kritischen Punkt erreicht hat, nicht wahr, dann plötzlich ist eben die Anzahl der gelben und blauen Kästchen nicht mehr identisch. Dann hat man eine gewisse Magnetisierung. Und man hat dann aber auch in der Nähe vom kritischen Punkt hat man eben immer noch Inseln. Und ja, diese Inseln werden dann eigentlich sogar immer größer. Und dann eben, wenn man bei ganz tiefen Temperaturen ist, nicht wahr, dann natürlich irgendwann sind alle Kästchen entweder gelb oder blau, weil eben alle Spins in dieselbe Richtung zeigen. Ja, gut, ich habe jetzt gerade ein paar Mal gesagt, was passiert, wenn man sich dem kritischen Punkt nähert. Aber der kritische Punkt, habe ich auch schon angedeutet, ist verschieden. Das ist nochmal auf Seite 205 gezeigt. Da ist zum Beispiel das Bildchen auf der linken Seite, zeigt jetzt also zum Beispiel das CV. Einmal die exakte Lösung, also das kann jetzt entweder eine eben analytische Lösung sein oder eine numerische Lösung. Und dann das, was die Mean-Field-Approximation, die eben auch als Bragg-Williams-Approximation bezeichnet, was die liefert. Ja, und da sieht man zunächst mal, also der kritische Punkt ist ziemlich verschieden, nicht wahr? In der Mean-Field-Approximation war der kritische Punkt bei 4j geteilt durch kb. Wenn man das numerisch oder analytisch exakt löst, dann stellt sich heraus, dass der kritische Punkt ist ungefähr bei 2,2694 J über KB. Also da hat man schon erheblichen Fehler. Und Sie sehen auch eben, auch sonst das Verhalten vom CV ist sehr verschieden in der Mean-Field-Approximation und in der exakten Lösung. Wenn man es natürlich mit dem Experiment vergleicht, dann wie zu erwarten, stimmt das Experiment natürlich mit der exakten Lösung überein, während eben dieses Bragg-Williams-Modell das Experiment eigentlich gar nicht korrekt beschreiben kann. Ja, ich gehe jetzt über zum Kapitel 30 noch. Und da geht es jetzt um kritische Exponenten und Orderparameter. Wir hatten ja schon gesehen, als wir den Phasenübergang flüssig-gasförmig in Gasen im Speziellen, also im Zusammenhang mit dem Van der Waals-Gas diskutiert haben, dass wenn man nur skalierte Größen nimmt, die also skaliert sind bezüglich dem kritischen Punkt, dass dann alle diese Gase eigentlich ein ganz ähnliches Verhalten zeigten, was dann bezeichnet wird als die Corresponding States, also das Gesetz der korrespondierenden Zustände. Es gibt jetzt sogar noch weiter reichende sozusagen Ähnlichkeiten zwischen Phasenübergängen. Und das spiegelt sich eben darin, dass es gewisse sogenannte kritische Exponenten gibt und Orderparameter. Ja, vielleicht zunächst, was ist ein Orderparameter? Das ist also eine Größe, die irgendwie typischerweise eigentlich relativ leicht zu berechnen ist und die eben charakterisiert, wie sich das System in einem Phasenübergang ändert. Ja, wir haben jetzt schon ein paar Beispiele kennengelernt. Wenn man eben das Easing-Modell hat, dann ist zum Beispiel die Magnetisierung wäre so ein Orderparameter, der eben nicht wahr gut das System beschreibt, sowohl oberhalb als auch unterhalb vom kritischen Punkt. Wenn wir also einen Phasenübergang gasförmig-flüssig betrachten, Dann könnte man zum Beispiel nehmen die Differenz zwischen der Dichte der Flüssigkeit und des Gases. Oder wenn man zum Beispiel in einer Legierung einen Phasenübergang hat zwischen einer geordneten und einer ungeordneten Phase, ja, dann könnte man einfach nehmen als Ordnungsparameter die Differenz zwischen der Anzahl der Atome, sozusagen, die auf dem korrekten Gitter sich befinden, und der Anzahl der Atome, die sich sozusagen auf falschen Gitterplätzen befinden. Ja, das ist dann ein bisschen gezeigt in der Figur unten auf der Seite 206, nicht wahr? Da sieht man also, wenn es zwei Untergitter gibt und ein Gitter ist besetzt von irgendwelchen, sagen wir, Metallatomen vom Typ A und das andere Untergitter eben von Metallatomen vom Typ B, dann ist es ganz klar, das ist eine geordnete Struktur. Dagegen, wenn eben einige von diesen Atomen sozusagen auf dem falschen Gitter sitzen, dann ist das natürlich eine ungeordnete Struktur. Daher kommt auch dieser Name eben Orderparameter, weil der sich in vielen Fällen mit entweder in gewisser Weise mit Ordnung oder Unordnung assoziieren lässt. Ja, kommen jetzt nochmal zurück zu diesen kritischen Exponenten. Ja, wir können jetzt also nochmal eine Skalierung machen. Also wir können zum Beispiel jetzt eine skalierte Temperatur definieren als die Differenz zwischen T minus TC geteilt durch TC. Okay? In dieser Definition natürlich dann ist also am kritischen Punkt ist das klein t natürlich dann per Definition ist 0. Und ja, ein ähnliches Skalieren kann man dann machen mit den anderen Größen. Und ja, dann stellt es sich heraus, dass es da gewisse Äquivalenzklassen gibt, was bedeutet, dass also physikalische Größen dasselbe Verhalten haben. Das Verhalten, das sie zeigen, ist dann immer eine Konstante mal zum Beispiel eben dieses klein t hoch irgendein Exponent. Und da gibt es jetzt eben nicht unendlich viele Exponenten, sondern bloß eine gewisse Anzahl von Werten, die dann diesen sogenannten Äquivalenzklassen entsprechen. Und ja, in dieser Hinsicht also können irgendwelche Phasenübergänge äquivalent sein, die zunächst einmal als völlig verschieden erscheinen. Also es könnte zum Beispiel eben sein, dass ein Phasenübergang von einer Flüssigkeit in ein gasförmiges System zur selben Äquivalenzklasse gehört, wie irgendwie ein Phasenübergang in so einer Helix-Coil-Transformation, die wir bereits besprochen haben. Ja, es gibt dann also jetzt da ein paar eben von diesen kritischen Exponenten, die dann typischerweise auch Standardnamen haben. Zum Beispiel, man definiert dann typischerweise ein Alpha, und das ist der Exponent, der dann den Zusammenhang herstellt zwischen der spezifischen Wärme und eben dieser reduzierten Temperatur. Oder es gibt dann einen Exponent Beta, der dann den Zusammenhang herstellt zwischen dem Orderparameter und der Temperatur, oder auch noch ein Gamma, das dann eben die Temperatur zum Beispiel mit der Antwort eines Systems auf irgendwelche externe Kräfte beschreibt.